Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1993.
Ja, fangen wir gleich mit einer Jubelmeldung an. Radio Dreieckland reformiert sein Programm. Ab nächsten Monat verändern sich einige Sendungen. Einige Sendungen verändern ihren Sendeplatz. Zum Beispiel die ausländischen Sprachen, Sendungen in fremden Sprachen sind alle auf dem Wochenende. Sind also nicht mehr nachmittags ab 14.30 Uhr zu hören, sondern nur noch Samstag und Sonntag. Mittag bzw. Vormittag. Das Arbeitsweltradio kommt wöchentlich. Ja, das sind eigentlich die Veränderungen. Interkontinentale Musik. Mittag kommt eine Stunde lang und um 15.30 Uhr gibt es eine Wiederholung dessen, was Sie um 12 Uhr schon hören können. Veranstaltungskalender, Programmvorschau, Infovorschau und natürlich das Morgenradio, was ja schon länger läuft, morgens von 6 bis 10. Demnächst kriegt ihr, sofern ihr Mitglieder dieses Senders seid, des Freundeskreis dieses Senders seid, eben dieses veränderte Programm zugeschickt. So, ja, diese Programmänderung hat hier einige Mühe bereitet. Einige Mühe haben wir uns auch gemacht, das Info zu gestalten, das heute aus folgenden Themen bestehen wird. Das erste Thema ist ein Interview zum IKX-Kongress.
Ja, IKX Interconnexiones ausgeschrieben ist eine Gruppe von Radio Dreieckland, die sich mit der Verknüpfung von freien Radios in der ganzen Welt beschäftigt. Und diese Gruppe macht jetzt einen Kongress in Freiburg, zu dem Mitglieder, MitarbeiterInnen von freien Radios vor allem in Europa eingeladen sind, womit sich IKX beschäftigt und was an diesem Kongress ablaufen wird, der vom 23. bis zum 27.06., also nächste Woche, stattfinden wird. Das hören wir im ersten Beitrag.
Im zweiten Beitrag geht es dann zum Thema Gentechnik. Oh je, weiß jemand, worum es genau geht? Also, wir hatten es in der... Es geht darum, dass um die Freisetzung gentechnisch manipulierter Pflanzen. Das sollte in Hamburg zum Beispiel erfolgen, in Ahrensburg in diesem Frühjahr. Da gab es Protest von Leuten eben gegen diese Gentechnik veränderten Pflanzen. Sie haben das Gelände besetzt und es war anscheinend auch erfolgreich. Dazu ein Beitrag. Wir wissen nicht genau, was drin ist, weil den freundlicherweise die Öko Global 3000 Redaktion zur Verfügung gestellt hat. Wir wissen dafür aber umso genauer, was im dritten Beitrag im heutigen Info kommen wird. Und zwar ein Nachbericht zum Konkretkongress, der letztes Wochenende in Hamburg stattgefunden hat. Kurze Eindrücke dieses Kongresses, der eine ganze Latte von linken Prominenten, Prominentinnen vereinigt hat, hauptsächlich auf dem Podium. Und ein erster Ausschnitt davon, und zwar ein Vortrag von Karl-Heinz Roth, war überschrieben Die Wiederkehr der Proletarität. Karl-Heinz Roth hat sich beschäftigt mit den Veränderungen, vor allen Dingen eben an der Arbeitsstruktur, an der Arbeit der Individuen und hat eben einige Schlussfolgerungen gezogen, was die Linke eben angesichts dieser Wiederkehr der Proletarität zu tun habe. Wir haben ihn dazu interviewt. Der vierte Beitrag im heutigen Info geht nach Konstanz.
Ja, ein Kurzbeitrag über die Prozesse in Konstanz. Vier Jungnazis wurden in Konstanz heute vom Richter verurteilt zu mehreren Strafen und ja, hört einfach nachher mal rein. Jetzt weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, und als Veranstaltungshinweise gibt es noch einige größere Hinweise auf eine Demonstration, auf drei Demonstrationen. Morgen am Samstag eine Demonstration gegen Ozon um 11 Uhr in der Freiburger Innenstadt, um 12 Uhr eine Demonstration gegen die Sozialhilfekürzung für Asylbewerber und Asylbewerberinnen und am Montag auf eine Demonstration für ein autonomes Jugendzentrum in Freiburg. Und natürlich noch weitere Veranstaltungshinweise. Anrufen könnt ihr, der Hinweis bleibt euch nicht erspart, unter 31 028 hier direkt ins Studio. Die Sendung werden gestalten Egon, Medusa, Christoph und Philipp.
Wochenende, nämlich von 23. bis zum 27. Juni, wird in Freiburg der IKX-Kongress stattfinden. IKX, das ist Interconnectiones. Das ist eine Gruppe von Radio Dreieckland, die sich speziell mit internationalistischer Berichterstattung und vor allem auch der Vernetzung von freien Radios in der ganzen Welt beschäftigt. Und zu Besuch haben wir jetzt die Sigrid, die mitmacht bei IKX. Sigrid, wie sieht denn die IKX-Arbeit im Konkreten so aus?
Vielleicht sage ich ganz kurz noch was zur Geschichte von IKX. Und zwar entstand Interconnection ist aus der Idee raus, dass es eine ganz praktische Sache wäre, wenn sich freie, nicht kommerzielle Radios aus verschiedenen europäischen Ländern vernetzen könnten. Und es gab auch verschiedene Anläufe da dazu. Die sind meistens jedoch daran gescheitert, dass es keine richtige Organisation gab. Und vor allem eine sehr wesentliche Sache war die, dass es einfach immer dieses Sprachenproblem gab. Ja, und deshalb kamen einige Leute auf die Idee, dann ein Projekt zu initiieren, ein Radiovernetzungsprojekt, ein Austauschprojekt, das einfach irgendwo eine zentrale Stelle hat, die das Ganze organisiert und die zusätzlich noch einen Übersetzungsservice hat. So, das war die Grundidee dieses Projektes, wo es einfach auch darum ging, Informationen und Nachrichten auszutauschen. Und ja, der zweite Hintergrund dieses Projektes ist der, dass es eine thematische Festlegung gab, und zwar war die internationalistische Berichterstattung, Trikot-Berichterstattung, und zwar aus der Erfahrung raus, dass herkömmliche Medien im Grunde sehr, sehr oberflächlich, oftmals nur sensations- und katastrophenorientiert über die dritte Welt berichten. Und wir haben gedacht, dass nicht kommerzielle Radios halt oft viel bessere Zugänge haben zu Basisgruppen zum Beispiel, dass es eine ganz interessante Möglichkeit wäre, eben da an bessere Informationen ranzukommen. Und dass es über eine Vernetzung von freien Radios dann dazu noch die Möglichkeit gäbe, halt, dass Radios gegenseitig von den jeweiligen Kompetenzen und Kapazitäten bezüglich Informationen aus dem Trikont profitieren können.
Und aus diesem Anspruch raus hat sich dann vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr die Gruppe Interconnectiones gegründet. Und wie sieht dann eure Arbeit aus?
Also unsere Arbeit sieht so aus, dass wir jetzt seit einem Jahr ziemlich stark dabei sind, Kontakte aufzubauen zu verschiedenen nicht kommerziellen Radios in Europa, aber auch schon im Trikont. Unser Kommunikationsmedium bisher ist der IKX-Brief, der Interconnectiones-Brief, in dem wir uns zum einen über Probleme und Schwierigkeiten internationalistischer Berichterstattung auseinandersetzen. Zum zweiten wollen wir da versuchen, freie Radios aus dem Trikont vorzustellen, um auch ganz andere Radiorealitäten einer größeren Leserinnenschaft zu präsentieren. Und zum Dritten dient der IKX-Brief da dazu, Sendungen von verschiedenen Radios vorzustellen und zum Austausch anzubieten. Also das Ganze, das läuft praktisch so, dass wenn es zum Beispiel ein Radio in Belgien eine interessante Sendung produziert hat, zum Beispiel über die Situation von Migrantinnen in Brüssel, dann schicken die uns die Kassette, wir nehmen sie in IKX-Brief auf, bieten dann die Kassette zum Austausch an, und wenn dann Radio in Spanien zum Beispiel Interesse daran hat, dann rufen die bei uns an und wir verschicken dann die Kassette. Und bisher läuft das Ganze so, dass wir noch in den Originalsprachen die Sendung verschicken. In einer späteren Projektphase werden wir die Sendungen auch übersetzen.
In die jeweiligen Sprachen der interessierten Länder dann, oder?
Nicht in alle, also wir haben bislang vor, in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch zu übersetzen. Wobei man allerdings sagen muss, also die Erfahrung haben wir jetzt bei dem IKX-Brief gemacht, den wir auch in verschiedene Sprachen übersetzen, dass es eine wahnsinnig arbeitsintensive, zeitraubende Aktivität ist. Und da müssen wir sehen, wie wir sowas halt möglichst ökonomisch organisieren, dass wir sehr viel an Informationen halt verschicken können. Also das heißt, dass wir vielleicht nicht nur übersetzte Kassetten verschicken, sondern vielleicht auch nur Sendemanuskripte dann verschicken. Wichtig ist uns auf jeden Fall, dass wir den beteiligten Radios eine Serviceleistung an hintergründigen Informationen aus dem Bereich Trikont Dritte Welt anbieten können.
Ja, und natürlich auch eigenen Nutzen davon haben. Also aufmerksame Radio Dreieckland-HörerInnen werden bestimmt auch schon des Öfteren mal eine übersetzte Sendung von anderen Radios gehört haben. Aber kommen wir vielleicht zum Kongress jetzt im Konkreten. Aus welchem Anspruch heraus habt ihr diesen Kongress geplant?
Also zunächst mal haben wir einfach ziemlich große Lust, jetzt endlich mal die ganzen Radios, mit denen wir jetzt bisher nur brieflich verkehren, mal kennenzulernen. Also auf dem Kongress geht es wirklich darum, dass man die Leute einfach mal sieht, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, weil persönliche Kontakte, die bringen meistens mehr, wie wenn man so auf einer anonymen Ebene miteinander kooperiert. Dann haben wir uns aber schon ein ganz klares thematisches Ziel vorgenommen, und zwar geht es bei diesem Kongress vor allem darum, dass wir uns über die ganzen Problemfelder internationalistischer Berichterstattung auseinandersetzen. Also da wird es zum einen darum gehen, inwieweit wir auch in linken, nicht kommerziellen Radios auf eine Art und Weise eurozentristisch über den Trikund berichten, also inwieweit wir selber auch katastrophen- und sensationsorientiert berichten, also zum Beispiel, dass wir auch dann nur über Nigeria berichten, wenn zum Beispiel eine Wahl ansteht. Dann wird's auch darum gehen, inwieweit wir uns an zum Beispiel auch an europäischen Wertevorstellungen orientieren, wenn wir Berichte schreiben oder wenn wir Radioberichte dann machen über Dritte Weltländer. Und in einem weiteren Bereich möchten wir uns dann auch damit auseinandersetzen, wo die verschiedenen europäischen Radios gute Informationsquellen haben und wie wir uns gegenseitig diese Informationsquellen zugänglich machen können.
Also soll dann auch im Konkreten jetzt eine Vernetzung stattfinden, Austausch von Informationsquellen und Adressen? Und
ja, zum Beispiel. Also das wird ein sehr, sehr wichtiger Bereich sein. Und ein weiterer wichtiger Bereich wird auch sein, wie wir das Ganze organisieren können, natürlich.
Ja, und dann gibt es noch einige andere Themen. Das Thema der Darstellung von Trikotländern in der Kultur zum Beispiel.
Ja, das ist genau das beschreibt quasi den Titel einer Arbeitsgruppe, die wir haben. Und zwar hat diese Arbeitsgruppe vor allem den Hintergrund auch darzustellen, dass es eben in der dritten Welt auch ganz andere Realitäten gibt, außer irgendwelche Situationen, Kriege, Hungersnöte, Überschwemmungen und sonstige Katastrophen, sondern dass Leute eben ganz ihren ganz normalen Alltag da auch leben und dass da Kultur einen ganz wichtigen Stellenwert einnimmt. In anderen AG geht es ganz praktisch um Sensations- und Katastrophenorientierung in der dritten Welt, Berichterstattung, welche subtilen Formen das auch zum Beispiel annimmt in alternativen Medien. Und da möchten wir vor allem ja so ein bisschen dran arbeiten, inwieweit wir Möglichkeiten haben, eben auch andere Realitäten wie das ganz normale gesellschaftliche Leben mit in unsere Berichte zu integrieren. Weil wir glauben einfach auch, dass durch so eine andere Art über die sogenannte dritte Welt zu berichten, auch andere Bilder von Menschen aus dem Trikund entstehen können. Also ich denke, dass ganz viele Menschen hier in der Bundesrepublik auch Menschen aus dem Trikund nur als Opfer von irgendwas sehen. Und wir möchten gucken, inwieweit wir auch die Möglichkeit haben, Menschen aus dem Trikund als aktiv, selbstständig handelnde Menschen darzustellen. Ja.
Und sie gleichzeitig als Helden, Heldinnen zu glorifizieren.
Ja. Das, was du jetzt sagst, das ist auch eine Diskussion, die wir in einer weiteren Arbeitsgruppe intensiv führen wollen, und zwar in einer Frauen-AG. Da wird es vor allem um feministische, internationalistische Berichterstattung gehen, wo ganz genau wir auch ganz praktisch die Diskussion führen wollen, inwieweit stilisieren weiße Feministinnen Frauen aus dem Trikot einerseits oftmals als Heldinnen, und andererseits, inwieweit reduzieren weiße Feministinnen hier Frauen aus dem Trikot auch als Opfer. Es wird eine AG sein, nur für Frauen. Parallel dazu gibt es auch eine Männer-AG.
Ja, über diese Männer-AG werdet ihr dann noch weiteres hören im Montagsinfo, das sich speziell mit diesem Thema beschäftigen will. Soweit zum Inhaltlichen des Programms. Vielleicht kannst du zum groben Aufbau des Programms was sagen, von wann bis wann geht's. Und es gibt jeweils Veranstaltungen im Ganzen und einzelne Arbeitsgruppen im Kleinen.
Ja, also am Mittwoch ist die Anreise, und ja, da gibt es erstmal Abendessen natürlich. Anschließend gibt es eine Vorstellungsrunde von den Radios, die am Kongress teilnehmen werden.
Wie viele sind das ungefähr?
Das werden ungefähr 50 sein, denke ich. aus ganz unterschiedlichen Ländern. Also wir haben bisher Anmeldungen aus Holland, Dänemark, Norwegen, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, aus Estland, aus Moskau, aus Belgrad wird jemand kommen. Also es werden aus sehr unterschiedlichen Ländern Leute anwesend sein und ich denke, dass es auch ganz interessant sein kann für Freiburger und Freiburgerinnen, die mal Interesse haben, auch was über Mediensituationen in diesen Ländern zu erfahren.
Ja, teilnehmen kann grundsätzlich jeder.
Also das wäre jetzt zu viel gesagt, das würde den Rahmen unseres Angebots sprengen. Zu den Arbeitsgruppen möchten wir aber schon gerne Leute aus dem internationalistischen Bereich einladen. Und dann haben wir außerdem zwei öffentliche Veranstaltungen, und zwar eine am Donnerstagabend. Da wird die Jessie Machi aus Uruguay da sein. Die Jessie Machi, die arbeitet für Radio Panamericana. Ist auch ein nicht kommerzielles Radio. Und gleichzeitig wird auf dem Podium sein die Tatjana Pilipejko von Radio Echo aus Moskau. Und die beiden werden sprechen über Demokratie und Medienfreiheit in Uruguay und Russland und anschließend wird es eine hoffentlich interessante Diskussion darüber geben. Die zweite öffentliche Veranstaltung wird ein Fest sein am Samstag, wo auch zwei afrikanische Bands spielen werden und wo es bestimmt ganz viel Gelegenheit geben wird, sich mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern zu unterhalten und sich auszutauschen. Tanz gibt es natürlich auch.
Ja, beide Veranstaltungen werden stattfinden im Vorderhaus, nicht in der Fabrik in der Habsburger Straße 9. Die werden auch des Weiteren noch angekündigt werden, die nächste Woche hier im Radio. Ja, und für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind und das beitragen wollen zu diesem Kongress, was kann man da tun?
Wir brauchen zum Beispiel immer noch Schlafplätze. Das wäre die eine Sache und dann würden wir uns freuen, über Leute, die vielleicht Lust hätten, einfach beim Kongress anwesend zu sein und sich ein bisschen um das Wohl unserer Gäste zu sorgen, zum Beispiel Kaffee zu kochen oder Kopien zu machen oder irgend sowas. Also Helferinnen und Helfer sind jederzeit willkommen.
Auch DolmetscherInnen?
Ja, also doch, DolmetscherInnen können wir auch gebrauchen noch.
Ja, was muss man da machen, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden beherbergen will für die Zeit?
Die Leute, die sollen bitte im Interkonnexionsbüro anrufen, und zwar unter der Nummer 3047.
Gut, ja, dann soweit. Vielen Dank. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Kongress.
Vielen Dank, den können wir gebrauchen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1993.
Das Bundesgesundheitsamt hat am 14.04. dieses Jahres eine wichtige Entscheidung in Sachen Gentechnologie gefällt. Obwohl die Risiken und Folgen einer Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen nicht ausreichend erforscht sind, erteilte das BGA im Frühjahr grünes Licht für mehrere Versuche sogenannter transgener Pflanzen unter freiem Himmel. So wurden zum Beispiel der Kleinwandslebener Saatzucht AG, abgekürzt KWS, und dem Berliner Institut für genbiologische Forschung erlaubt, auf einem Acker im niedersächsischen Einbeck genetisch veränderte Zuckerrüben und Kartoffeln anzupflanzen. Die Rüben sollen nach Aussagen der KWS gegen Krankheiten resistent sein und so höhere Erträge erzielen. Die Kartoffeln produzieren mehr Stärke als ihre natürlichen Kollegen. Stärke, die dann in der Kunststoffherstellung genutzt werden sollte. Nach Meinung von Umweltschützerinnen sind die Gefahren der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen wie zum Beispiel die Verbreitung der künstlich eingepflanzten Gene durch Bodenorganismen in andere Pflanzen, sehr viel höher einzuschätzen als ihr ökonomischer Nutzen. In der Umgebung des Versuchsfeldes der KWS in Niedersachsen regte sich deshalb Widerstand gegen das BGA-Urteil. Initiativgruppen bildeten sich und machten viel Öffentlichkeitsarbeit gegen die geplanten Versuche. Schließlich kam es am 1. April 1993, 14 Tage vor der Aussaat der transgenen Pflanzen, zu einer Besetzung des Feldes der Kleinwandslebener Saatzucht AG. Wir befragten eine der Besetzerinnen des Ackers in Einbeck nach ihren Motiven und Erfahrungen zur Aktion. Was war denn für dich der Anlass, an der Besetzung des Feldes, auf dem gentechnisch veränderte Pflanzen ausgebracht worden sind, teilzunehmen?
Das hat ganz konkrete Ursachen, weil wir denken, dass die Landwirtschaft oder dass die Gentechnik zu einer absoluten Abhängigkeit der Landwirtschaft von der Industrie führt. Der weitere Gedanke, der für mich auch dahinter steht, ist ganz klar, was die Gentechnik in unserem Leben für eine Bedeutung haben wird. Und davon bin ich überzeugt, dass sie letztendlich zu dieser Bedeutung einmal kommen wird, dass die Gentechnik letztendlich ganz massiven Einzug in unser tägliches Leben halten wird. Und dagegen möchte ich mich auf jeden Fall auch wehren. Das fängt an mit, dass man Embryonen halt nach ihrer Tauglichkeit untersucht, oder es geht weiter im Bereich der biologischen Waffen, es geht weiter in der Nahrungsmittelindustrie, und das ist eine Entwicklung, die ich einfach durch meinen Protest aufhalten möchte.
Wie groß war denn das Feld, auf dem ihr wart, und wie viele Leute wart ihr denn bei der Besetzung?
Also das Feld ist 6000 Quadratmeter groß, und wir haben einen festen Kern, der jetzt auch ständig weiterarbeitet, von 20 bis 30 Leuten, und für Aktionen sind wir um die 100 Leute.
Eine der Aktionen, bei der ungefähr 100 Leute mitgemacht hatten, war zum Beispiel die Menschenblockade am Termin der Ausbringung der transgenen Pflanzen. Das war am 15. April 1993.
Wir haben halt versucht, durch Menschenblockaden, also dass wir uns vor die Schlepper gesetzt haben, versucht, die Kleinwandslebener Saatzucht an der Auspflanzung zu verhindern. Beziehungsweise, also wir haben uns halt auf friedlichen Widerstand festgelegt von vornherein. Also wir haben keine Gewaltaktion begangen, sondern durch Menschenblockaden oder einfach um versucht, Gespräche mit den Leuten zu führen. Aber das ist halt sehr schwierig gewesen, weil die Aggressionsbereitschaft unheimlich hoch war, auch von Seiten der KWS-Mitarbeiter.
Wie hat sich das ausgewirkt?
Zum Teil in sehr heftigen Rempeleien, dass die Leute über die Zäune wirklich geschmissen worden sind, und auch in ganz massiven Kommentaren halt. Uns wurden halt gesagt, nehmt einen Spaten, macht sie platt, ihr gehört in die Gaskammer und wir hängen euch auf und solche Sprüche halt.
Und wie waren die Reaktionen aus der Nachbarschaft, aus den umliegenden Dörfern?
Also da sind eigentlich ziemlich rege und gute Kontakte entstanden, also zum Beispiel auch zur Friedensinitiative aus Einbeck. Und wir haben halt auch ständig, die haben uns wirklich aktiv auch unterstützt, haben mit uns im Camp geschlafen. Und also einfach die Bevölkerung aus den umliegenden Dörfern. Und wir haben halt ziemlich viele Informationsveranstaltungen auch gemacht mit den Leuten, die sehr interessiert einfach auch zur Kenntnis genommen worden sind. Und
wo auf den Feldern?
Zum Teil auf den Feldern und zum Teil, weil uns die KWS das nachher untersagt hatte, hat der Bürgermeister aus Stöckheim seinen Hof halt zur Verfügung gestellt und da sind dann halt auch Fernsehsendungen gemacht worden und solche Sachen. Also da ist dann mit der Bevölkerung ist das Gespräch absolut möglich und da kommen auch viele positive Reaktionen auf uns. Aber es ist halt auch so immer, die KWS ist da dort halt der größte Arbeitgeber, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und viele Leute sind dann einfach so, ich halte meinen Mund, weil mein Vetter oder was weiß ich arbeitet halt bei der KWS. Also da ist halt schon eine große Angst, dass die KWS da die Leute nachher unterdrückt oder entlässt oder sie sonst irgendwelchen Repressalien da aussetzt.
Am 8. Mai 1993 wurde die Besetzung des Feldes abgebrochen. Die KWS hatte es geschafft, die genetisch veränderten Pflanzen auszubringen. Eine neue Zeitbombe ist aufgezogen und tickt nun vor sich hin. Die Widerstandsbewegung in Sachen Gentechnologie musste scheinbar vor den herrschenden Strukturen kapitulieren. Aber das stimmt nicht ganz. Ein anderer Freisetzungsversuch mit genmanipulierten Kartoffeln der Uni Hamburg in Wulfsdorf bei Ahrensburg wurde zwar vom BGA bewilligt, aber aufgrund der umfassenden Proteste der Bevölkerung von der Uni wieder zurückgezogen. Widerstand gegen transgene Pflanzen an mehreren Standorten in der BRD war den Herrschenden dann wohl doch zu viel. Zumindest ein erfolgreiches Nein zur Genpflanze konnte erzielt werden. Ob es dabei bleibt oder ob in Zukunft auch andere dieser Versuche gestoppt werden können, hängt stark vom Willen und von der Widerstandsbereitschaft der Bevölkerung vor Ort ab. Es gibt im Moment Hinweise darauf, dass der zurückgezogene Versuch der Uni Hamburg 1994 erneut beantragt werden wird. Dann allerdings in der Nähe von Rostock, in den neuen Bundesländern, wohl in der Hoffnung, dass sich dort die Menschen nicht wehren werden. Dazu kommt außerdem, dass im Mai 1993 die Einflussmöglichkeiten der Öffentlichkeit durch eine Änderung des Gentechnikgesetzes durch die Regierung weiter beschnitten wurden. Widerstand wird also immer schwieriger und tut dringend Not. Wer sich hier in Freiburg näher über die aktuellen Entwicklungen informieren möchte oder an konkreter Arbeit gegen die Freisetzung transgener Pflanzen interessiert ist, kann sich an den Arbeitskreis gegen Gentechnologie wenden. Eine Ansprechpartnerin dieses Arbeitskreises ist Barbara Weber. Barbara Weber arbeitet als Biologin beim Öko-Institut Freiburg und ist dort Koordinatorin des Bereichs Gentechnologie. Die Telefonnummer, unter der ihr sie erreichen könnt, wenn ihr wollt, lautet 0761 für Freiburg und dann 473031.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1993.
Hermann L. Gremlitzer war hochzufrieden mit dem Verlauf des Kongresses, den er als Herausgeber der Konkret letztes Wochenende in Hamburg veranstaltet hatte. Zwar stand der Kongress unter dem Titel »Was tun?«, aber das war ohnehin weniger zukunftsfroh gemeint als eine Anleihe an die linke leninistische Tradition. Immerhin war die ganze Garde linke Intellektuelle angetreten, um die 1500 Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podium aus mit wohlformulierten Vorträgen abzufüllen. Wer wollte, konnte sich 7 anspruchsvolle Veranstaltungen von Freitagabend bis Sonntagmittag anhören. Gleich bei der ersten Veranstaltung machte Hermann L. Gremlitzer dem Titel der Diskussion »Nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht« wahr, indem er seinen Mitdiskutanten Karl Held von der ehemaligen marxistischen Gruppe als Linksfaschisten titulierte. In welche Richtungen nun Schlussfolgerungen aus der seit 1989 veränderten Lage in diesem Land zu ziehen seien, fragten sich fast alle Referenten und Referentinnen, ohne dass die Zuhörer und Zuhörerinnenschaft unbedingt schlauer geworden wäre. Rhetorische und logische Glanzleistungen hatten den Vorrang vor einer Diskussion. Überraschenderweise kam es bei einem Vortrag von dem eher philosophisch orientierten Christoph Türke zum Thema Differenz und Reaktion zum Eklat. Ob Türkes Überlegung, dass die Angst vor dem Fremden eine sinnvolle Sache sei, da ja den Indianern gegen Kolumbus Angst durchaus nützlich gewesen wäre, dass es Unterschiede im Temperament ja durchaus gäbe und dass Differenz im Allgemeinen positiv zu werten sei, ob diese Überlegungen nun rassistisch gemeint waren, war heftig umstritten. Ingrid Strobel verließ den Saal, Jutta Ditfurth protestierte heftig gegen Türke. Dagegen waren Marx-Kenner beeindruckt von Türkes Analyse, des bürgerlichen Bewusstseins, das eben notwendig ein verkehrtes sei und damit den Rassismus benötige. Weitere Ausschnitte aus dem Kongress werden wir euch in den nächsten Wochen vorstellen. Vor allem die Diskussion um Rassismus, Ingrid Strobels Anmerkung zum linken Antisemitismus und der Anti-Golfkriegsbewegung, der Streit zwischen Wolfgang Port und Robert Kurz um das Verhältnis Deutschlands zu einem potenziell drohenden Faschismus, werdet ihr in den nächsten Wochen hier am Freitag oder an anderen Infotagen hören. Heute ein erster Ausschnitt aus dem Kongress, das ist nach einem kurzen Trenner eine Vorstellung von Karl-Heinz Roths Vortrag »Die Rückkehr der Proletarität«.
What I'm talking about? Freedom of speech, yeah, boy, but just watch what you say.
Bei der blauen Frage. Eine Frage, was ich nicht verstehe, sind Sie vom Dreiecksradio.
Freedom of speech, yeah, just watch what you say.
Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleur, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt, wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleinerziehend und so. Daher kommt es da.
You have the right to remain silent.
Die Wohnungsnot. Dass die sich bei uns auf der Matte sagen und sagen, scheiß Staat, so wie sie.
Karl-Heinz Roth aus Hamburg ist ein Hauptvertreter der Linken, die sich an der Arbeiterbewegung orientieren. In seiner Analyse, die andere Arbeiterbewegung, setzte er 1973 seinen Hoffnungen eine nicht integrierte, militante Bewegung der Massenarbeiter. Seine Analyse setzt er heute dahingehend fort, dass in den 80er Jahren die offene Klassengesellschaft wiedergekehrt sei. Die militante Arbeiterbewegung sei geschlagen worden, kooperatistische Entwicklungsmodelle im Trikont seien vom IWF beendet worden und in den Metropolen seien nach-keynesianische Modelle, die auf Vollbeschäftigung und Erhaltung des Sozialstaates gesetzt hätten, gescheitert. Das war Anfang bis Mitte der 80er Jahre. Darauf aufbauend sei ein neues Arbeitsmodell entstanden, das Karl-Heinz Roth als Toyotismus bezeichnet in Abgrenzung zum Fordismus, der ab den 20er Jahren dieses Jahrhunderts einsetzte. Das neue Arbeitsmodell der 90er beruhe auf flexibilisierter Arbeit, dem Modell der Betriebsgemeinschaft für eine Elite kapitalintensiver Bereiche und c. einem Großteil von Betrieben der Zulieferer und Dienstleistungen mit eben prekär Beschäftigten. Mit ihrer Ablehnung von Fabrikarbeit und dem Wunsch nach selbstbestimmter Arbeit seien viele Linke Vorreiter des neuen Arbeitsmodells geworden. Mehr unbezahlte Arbeit und Akzeptierung niedrigen Lohns bei hoher Qualifikation seien die rückschrittliche Wendung, die inzwischen auch von den Gewerkschaften akzeptiert worden sei. SPD und Gewerkschaften würden folgender Aufteilung des Arbeitssektors zustimmen. In einem ersten Arbeitsmarkt gäbe es Hochlohn und Selbstverpflichtung zur Produktivitätssteigerung seitens der Beschäftigten. Der zweite Arbeitsmarkt sei geprägt von Niedriglohn und entgarantierter Arbeit. Und es werde zukünftig einen dritten Arbeitsmarkt geben mit Zwangsarbeit in der Form eines ökosozial-kulturellen Dienstes. Was unzweifelhaft mehr Arbeitshetze, Zwang zur Arbeit und Niedriglohn und eine stärkere Klassenteilung der Gesellschaft bedeuten wird, sieht Karl-Heinz Roth trotzdem als Chance für neue Kämpfe. Viele Linke würden davon betroffen sein. Die Linke könne also bei einem Bezug auf ihre individuelle Realität Kämpfe anschieben. Und zweitens seien die Verhältnisse weltweit nur noch quantitativ verschieden. Arbeiterinnen und Arbeiter in Wilhelmsburg, Hamburg und Mexico City seien denselben Bedingungen unterworfen. Hierzu zum letzten Aspekt vor allen Dingen haben wir Karl-Heinz Roth in einem Interview nochmal um eine Erklärung gebeten.
Dann aber die Gemeinsamkeiten, meinetwegen, zwischen einem Verarmten hier und einem in Mexiko-Stadt?
Die Gemeinsamkeiten sind die prekären Arbeitsverhältnisse. In den Zentren der neuen Globalisierung des Kapitals findet die gleiche neue Segmentation und Hierarchisierung der Arbeitsmärkte statt. Im Prinzipiellen wie in den drei Kontinenten. Und der Hauptfaktor Arbeitsvermögen ist nicht mehr der Normalarbeiter mit Tarifverträgen, gesicherter Existenz und so weiter, sondern der prekäre Arbeiter und die prekäre Arbeiterin. Das ist das prinzipiell quantitativ und qualitativ Neue in allen drei Sektoren der Welt.
Nur hast du ja beschrieben, dass davon eben auch vor allen Dingen intellektuelle Arbeiter betroffen sind, Menschen, die sich freiwillig marginalisieren, ist da nicht doch, also mindestens vom Subjektiven her, ein gewaltiger Unterschied zu denen, die meinetwegen in einem Slum leben?
Natürlich ist der Unterschied gewaltig und es wäre auch ganz falsch, das jetzt so einseitig nivellieren zu wollen. Das Problem ist aber trotzdem, dass wir ganz unterschiedlich von den Bedingungen, unter denen Leute ihre garantierten oder nicht existent garantierten Arbeitsplätze verlassen haben, eine völlig neue Mentalität entsteht. Und in den Metropolen besteht natürlich noch die Möglichkeit nach Selbstverwirklichung, nach selbstbestimmter Arbeitszeit, nach Arbeitsautonomie, nach Sinnstiftung in der Arbeit zu suchen. Und das wird in den Metropolen auch noch eine Zeit lang eher möglich sein als beispielsweise in den übrigen Segmenten der Lohnkette. Das ist völlig klar. Aber auch in den Metropolen verändert sich das, in einigen Ländern wie beispielsweise Italien dramatisch. Der Prekäre, die prekäre Arbeiterin, auch die selbstständig Abhängigen, müssen heute zum Teil schon 16 Stunden arbeiten. Sie müssen Wochenendarbeit machen in der untersten Hierarchie der Zuliefererkette, um diese Form von Selbstbestimmung zu halten. Das heißt also, es gibt einen Bruch zwischen dieser subjektiven Mentalität und der Verarmung. Die subjektive Mentalität dieser selbstbestimmten Arbeit ist ein Problem vor allem der Metropolen. Aber die Verarmung ist real und sie nivelliert Verhaltensweisen zwangsweise über die sozialen Zwänge, die dann auf Assoziationsmöglichkeiten im weltweiten Maßstab hindeuten. Darüber müssen wir natürlich noch sehr genau diskutieren.
Aber auffällig ist doch schon, das Bewusstsein von dieser Lage ist ja doch ein anderes, also als das, was sich objektiv abspielt. Also man kann das damit erklären, dass die Menschen eben das Bewusstsein nur in der Reproduktionssphäre oder also hauptsächlich davon ein Bewusstsein finden. Also wie könnte man den Leuten ein Bewusstsein ihrer Lage geben?
Ich glaube, das Problem ist anders. Wir haben alle eine neue Ersatzwirklichkeit, die uns weitaus stärker beherrscht, als wir wahrhaben wollen. Das ist die neue Wirklichkeit der Medien. Diese neue Wirklichkeit ist aber auch globalisiert. Das heißt also, in den Favelas sitzen eben auch die Leute und haben Fernseher und sind über die Medien beispielsweise populistisch deformiert. Ich glaube also, dass auch auf dieser Ebene Nivellierungsprozesse stattfinden, die im Wesentlichen durch die Medien vermittelt werden. Und denen müssen wir uns stellen. Die Wahrnehmungsebene und die objektive Realität klaffen so weit auseinander wie nie zuvor, aber nicht nur in den Metropolen, auch in den drei Kontinenten, das weiß ich aus eigener Anschauung.
Du hast irgendwie die sozialen Auseinandersetzungen geschildert, fallen darunter auch so eben diese rassistischen Angriffe in letzter Zeit oder welchen Stellenwert hat der Rassismus?
Der Rassismus hat einen Stellenwert. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, darüber sehr viel genauer zu diskutieren und auch Untersuchungen anzustellen, als es bisher geschehen ist. Ich glaube, es ist notwendig, sehr streng und sehr genau zwischen einem plebejischen, subproletarischen Rassismus zu unterscheiden, dem Rassismus, dem wir im Augenblick in der BRD ausgesetzt sind, und natürlich dann den Versuchen, sie neofaschistisch zu instrumentalisieren, und gleichzeitig zwischen dem Rassismus von oben, dem Rassismus der herrschenden Klasse mit ihrer Asylgesetzgebung, mit ihrer rassistischen Apartheid im Wahlrechtssystem und so weiter und so fort. Der Rassismus von unten, der zurzeit sich entwickelt hat, ist ein Problem der fehlgeleiteten Sozialrevolten, ist der Tatsache geschuldet, dass wir in der Auseinandersetzung mit den Verarmungsprozessen, vor allem in der Ex-DDR, zu eng gewesen sind und dass wir sozusagen eine Feuerwehrmentalität haben, in dem Augenblick, wo solche rassistischen Exzesse von unten geschehen. Es ist falsch und zu spät, dann anzusetzen. Es ist richtiger, an den Verarmungsprozessen selbst anzusetzen und die rassistischen Ventile, die es auch im Subproletariat gibt, von daher dicht zu machen und in die richtige Richtung zu lenken.
Bei letzterem hakt natürlich mein Verständnis, mein persönliches Verständnis der Thesen von Karl-Heinz Roth etwas aus. Dass Rassismus nutzbar sei von einer Linken, ist nun wirklich etwas absurd. Auch, dass Rassismus ein Ventil sozialer Krisen sei und nicht etwa Ausdruck autoritärer und potenziell faschistischer Gesinnung, dass sich das Bewusstsein an der Arbeit zu orientieren habe und nicht an der als Freiheit empfundenen Freizeit, dass sich das Proletariat gerade weltweit vereinheitliche und nicht jeder gegen jeden zu kämpfen drohe, dies vertritt Karl-Heinz Roth entgegen den linken Diskussionen seit den 70ern. Trotzdem ist natürlich seine Analyse gesellschaftlicher Verarmung und Zwänge interessant. Eventuell werden wir hier bei RDL nochmal den ganzen Vortrag senden und diskutieren. So, soweit die ersten Teil unserer Kongressberichterstattung. Eben hatten wir es mit linker militanter Theorie. Da kann eigentlich nur militante Musik folgen vor den nächsten Beiträgen. Der letzte Beitrag beschäftigt sich mit dem Prozess in Konstanz und danach die Veranstaltungshinweise. Aber jetzt erstmal Sister Soldier.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1993.
Neonazi-Prozess in Konstanz. Am 14. Juni begann vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Konstanz ein Prozess gegen vier Neonazis aus der regionalen Faschusszene. Nach vier Verhandlungstagen fand heute am Freitag die Urteilsverkündung statt. Den Angeklagten wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass sie in der Nacht zum 6. Februar 1992 Flüchtlinge in deren Wohnheim durch gezielte Steinwürfe ermorden wollten. Des Weiteren haben sie laut staatlichen Ermittlungsorganen am 17. Oktober des gleichen Jahres in Wangen einen Friedhof der jüdischen Glaubensgemeinschaft mit Nazi-Parolen und Hakenkreuzschmierereien geschändet zu haben. Weitere Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft sind ein Brandanschlag auf einen damals noch unbenutzten Neubau eines Asylbewerberinnenheimes in Singen sowie die Schändung des KZ-Friedhofs bei der Kirche Birnau und der KZ-Gedenkstätte in Überlingen. Interessant ist, dass die Angeklagten von Justiz und Medien nicht so leicht als jugendliche Mitläufer dargestellt werden können, was sie freilich auch nicht sind. Drei der vier Angeklagten sind, und das auch gerichtsbekannt, seit zum Teil über 10 Jahren bei den verschiedensten neofaschistischen Organisationen aktiv, wie bei der Nationalen Offensive NO, Nationalistische Jugend Schweiz, NJS und der HVD. Die inzwischen verbotene Partei NO hat in Konstanz negatives Aufsehen mit ihren von der Stadt genehmigten Propagandaveranstaltungen erregt. Die Regierung behandelt Neonazis in der BRD so, dass sie ihnen Veranstaltungen scheinbar gerne genehmigt, auf öffentlichen Plätzen und Räumen. So zum Beispiel auf einer Propagandaveranstaltung der Republikaner in der Innenstadt in Konstanz ging die Polizei auf Anweisung von Einsatzleiter Felgenhauer mit großer Brutalität gegen Gegendemonstrantinnen vor. 4 Antifaschistinnen erlitten Gehirnerschütterungen und Platzwunden. Jedoch behauptete die Polizei nach wie vor, dass es bei ihrem Einsatz am Republikanerstand keine Verletzten gab. Währenddessen geht die Serie von Brandanschlägen weiter und die Abschaffung des Asylrechts motiviert bzw. legitimiert faschistische Rassismen. Es geht Faschos heute nicht mehr darum, Deutschland flüchtlingsfrei zu machen, sondern auch um die Vertreibung und Ermordung von hier lebenden und arbeitenden ausländischen Menschen. Die Aushöhlung des Grundgesetzes wirkt wie eine Aufforderung zu immer weitergehendem Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Propaganda und der Terror der Faschisten laufen ungehindert weiter. Die Verbote von einigen wenigen rechtsradikalen Verbänden haben augenscheinlich nichts gebracht. Zurück zum Prozess. In diesem wurden die neonazistischen Straftaten als schwere kriminelle Delikte verhandelt, während politische Hintergründe wie immer nur oberflächlich und insofern behandelt wurden, als dass sie dem Ansehen der BRD Schaden zuführen. Dennoch sahen Staatsanwaltschaft als auch der Richter eine Generalprävention als unbedingt notwendig an, was dazu führte, dass vergleichsweise relativ hohe Strafen verhängt wurden. Na, wenigstens etwas. Zum Schluss sollte ich noch die Urteile vorlesen für die, die dieser Part interessiert. Es gab eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren, eine andere Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten, eine weitere Freiheitsstrafe von 2 Jahren und eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen a 60 D-Mark für den weniger belasteten Angeklagten. Zusätzlich müssen sie die Gerichtskosten sowie die Kosten der Nebenklägerin tragen.
Ja, wir fangen an mit Veranstaltungen für das ganze Wochenende.
Es gibt erstmal einen längeren Veranstaltungstipp irgendwie zu Augsburg, und zwar einen Aufruf zu den Aktionstagen gegen den Bundesparteitag der Republikaner vom 25.06. bis 27.06. in Augsburg. Es ging und geht weiter mit den rassistischen und faschistischen Anschlägen und Morden. Solingen ist nicht der Anfang, aber auch nicht das Ende. Die reaktionäre und ausländerdiskriminierende Politik der Bundesregierung inklusive SPD und Co. sind mitverantwortlich für diese und ähnliche Ereignisse. Die fast vollständige Abschaffung des Asylrechts und die Hetze in den Medien haben einen nahrhaften Boden für faschistischen Terror geschaffen. In der Übernahme von Rap-Forderungen hat man diese Partei salonfähig gemacht und Rassismus zum Normalzustand deklariert. Die Raps haben mit ihrer ausländischen und frauenfeindlichen Politik schon zu großen Einfluss erlangt. Auch in Augsburg war ein Anschlag versucht worden, aber dieser Mordversuch wurde von Polizei und Medien vertuscht, um das positive Bild Augsburgs in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten und den Rap-Bundesparteitag am 26. bis 27.06. in Augsburg ungestört ablaufen zu lassen. Aus diesem Grund rufen Antifaschistinnen in Augsburg zu den Soli-Aktionstagen gegen den Bundesparteitag der Republikaner vom 25.06. bis 27.06. in Augsburg auf. Geplant sind Mahnwachen und Kundgebungen. Die Demonstration zur Schwabenhalle findet am Samstag, den 26. Juni um 12.30 Uhr am Rathausplatz statt.
Ob es von Freiburg aus einen Bus geben wird, der zu dieser Demonstration fährt, ist noch nicht raus. Interessenten können sich aber auf jeden Fall melden. Und wenn da genug zusammenkommen, dann lässt sich wohl ein Bus organisieren. Organisieren will ein Bus zum Beispiel die SAG. Da könnt ihr anrufen beim Olli unter der 52 60 5 52 60 5, wenn ihr mitfahren wollt, um gegen den Parteitag der Republikaner in Augsburg am nächsten Samstag zu demonstrieren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1993.
Das Kinoprogramm stellen wir euch noch vor, bevor wir noch die anderen ganzen Demos und Politveranstaltungen für das Wochenende rausfinden. Wir bemühen uns da gerade noch. Im Kinoprogramm vom kommunalen Kino fängt die Veranstaltungsreihe an über Zustände in Deutschland. Und zwar fängt sie jetzt an. Am 19. und 20.06., also Samstag und Sonntag, am 19. um 18 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr mit dem Film Der schwarze Kasten. Ein Film, der sich mit dem Schriftsteller Jürgen Fuchs beschäftigt, der seine Protokolle aus der Stasi-Knastzeit erinnert und sich auch einem Dr. Jochen Gierke, einem Menschen aus der Staatssicherheit, mit dem sich unterhält. Der Film versucht, jetzt zitiere ich nochmal, in die kleinen, verschlossenen Welten des Mannes einzudringen, der von sich selbst sagt, ich war ein Schreibtischtäter. Ein nicht naturalistischer Raum wird für den Interviewten und die Interviewerin zu einer Art Zelle der Klausur. Doch immer wieder verlassen die Filmemacher diesen Raum, um die Menschen aufzusuchen, die mit ihm porträtierten Menschen gelebt haben und ihn prägten. Und so weiter. Also, Bilder vom Zustand der Republik. Die Reihe fängt eben an mit dem Film Der schwarze Kasten an diesem Wochenende.
Menschenrechte hin, Menschenrechte her. Für die in der Bundesrepublik lebenden Menschen denkt sich die Bundesregierung immer neue Gesetze aus. Das sind dann die mit dem A hinter den Paragraphen, zum Beispiel 116a, 129a, vielleicht bald auch 218a. Noch befremdlicher mutet aber an, wenn unterschieden wird, für wen diese Gesetze nun gelten sollen. Da ist jetzt zum Beispiel festgesetzt worden, dass das Existenzminimum der hier lebenden Nichtdeutschen unter dem Existenzminimum der Deutschen liegt. Und wer welche Hilfe braucht, darüber entscheidet allein die Staatsangehörigkeit der Hilfesuchenden. Konkret bedeutet dies, nach dem Ende Mai beschlossenen Gesetzespaket zu Asyl und Zuwanderung erhalten AsylbewerberInnen 25% weniger Sozialhilfe und Naturalien statt Geldleistungen. Zusätzlich empfahl der Landkreistag Baden-Württemberg, den Landvätern, Landräten, die für die Flüchtlinge angestellten Betreuer zu entlassen. In der Demonstration, die morgen Samstag, den 19.06. um 12 Uhr an der Johanneskirche beginnen soll, wird die Stadt daher aufgefordert, alles ihr Mögliche zu unternehmen, um die Betreuung der Flüchtlinge weiterhin zu sichern und vor allem zu verbessern. Weiterhin lauten die Forderungen: keine Kürzung der Sozialhilfe, Arbeitserlaubnis und Wohnraum für alle, keine Essenspakete oder Warengutscheine, keine Abschiebungen. Treffpunkt ist, wie gesagt, morgen am Samstag, den 19. ab 12 Uhr an der Johanneskirche. Ebenfalls morgen findet die Demonstration statt unter dem Motto Freiburg hat, was alle suchen, Ozon. Dazu gibt es keinen so ausführlichen Hinweis. Die Demonstration wird beginnen um 11 Uhr am Rathausplatz und tritt auf unter den Forderungen für eine einschneidende Einschränkung des Individualverkehrs, für den konsequenten Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, für einen sofortigen Stopp des Straßenausbaus, vor allem stoppt den Bau der B31, für eine autofreie Innenstadt, für Verkehrsbeschränkungen bzw. Fahrverbote bei Ozonalarm. Wie gesagt, diese Demonstration wird beginnen um 11 Uhr am Rathausplatz am Samstag, den 19. Juni. Not for fashion. Read a magazine. Police say they're investigating the case. They never thought that I could have it like. Ja, und auch am Montag dürft ihr demonstrieren, wenn ihr wollt. Und zwar am Montag, den 21. Juni, verhandelt der Finanzausschuss der Stadt Freiburg über das Vauban-Gelände. Und es geht, das ist für die Demonstration von Interesse, um das Haus Nummer 37 auf dem Vauban-Gelände, wofür sich die AJZ-Initiative und der Kindergarten Eltern für freies Lernen beworben haben. Um 15.30 Uhr geht es für die wahrscheinlich um die Wurst. Die sind dann eben auf dem Rathausplatz präsent. Hier steht auf diesem kleinen Handzettel, der vielleicht auch wahrscheinlich noch in Kneipen verteilt wird, dass sich sogar Leute schon um 12 Uhr einfinden sollen. Es wird prophezeit, da wird es lustig und kreativ, lohnt sich echt. Also schon vielleicht um 12 Uhr auf dem Rathausplatz, aber auf jeden Fall um 15.30 Uhr Montag in Freiburg.
Ein Hinweis auf weitere Veranstaltungen übrigt sich, da hier die Wiederholungskassette zu Ende geht. Der Blick in die Woche, eine Zusammenschau von Infobeiträgen kommt heute am Samstag um 13 Uhr und ein weiteres Info gibt es dann erst wieder am Montag ab 18 Uhr. Das war das
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.